Wer von euch ist noch nie geflogen? Ein paar wenige der jungen Generation hier. Aber so wie ich das sehe, sind die meisten schon mal in einem Flieger geflogen. Das meinte ich nämlich, nicht auf die Nase geflogen. Und wer schon mal geflogen ist, der weiß, dass der sogenannte Touchdown, der Moment ist, wenn das Flugzeug nach einer Flugreise mit den Rädern auf die Landebahn aufsetzt. Das ist für mich immer ein etwas spannender Moment, denn wie man weiß, ist die Landung eines Flugzeugs noch schwieriger als der Abflug. Nun, mit dieser Predigt heute werden wir unsere Reise, unseren Weg sozusagen durch den Philipperbrief beenden. Das heißt, in einem übertragenen Sinne ist diese Botschaft, diese Predigt heute die Touchdown-Predigt. Und ich hoffe, es wird keine holprige, brüskierte Landung. Am 21. Juni letzten Jahres sind wir gestartet mit unserer Predigtreihe durch den Philipperbrief. 9 Monate dauerte also die Reise durch diesen Brief, denn heute haben wir den 20. März 2016. Für mich zumindest war es keine langweilige Reise. Ich hoffe, für euch auch nicht. Und vielleicht gab es an manchen Stellen auch gewisse Turbulenzen, da wurde das Flugzeug etwas durchgerüttelt, man wurde angesprochen durch das Wort. Meine Hoffnung, mein Gebet ist es, dass die Betrachtung dieses genialen Briefes in manchen Hauskreisen wird er noch betrachtet. Aber auch in den Predigten am Sonntag, dass wir dadurch nicht nur mehr Wissen akkumuliert haben, sondern dass diese durch den Heiligen Geist inspirierten Worte, niedergeschrieben durch den Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi, unser Innerstes berührt haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch verändert haben. Ich wünsche mir, dass wir neu motiviert wurden, uns an unserem wunderbaren Gott zu erfreuen, egal wie die Umstände sind. Und dass wir auch ermutigt wurden, uns aneinander zu erfreuen, in Einheit und liebevoller Gemeinschaft. Denn durch den ganzen Brief hat Paulus das Thema der Freude und des Sich-Freuens betont. Und ich kann nur hoffen und beten, dass diese geistlichen Wahrheiten jetzt nicht irgendwo archiviert werden, wie das so oft geschieht, wenn wir Informationen nur mit unserem Kopf aufnehmen. Irgendwo da im Hinterkopf werden sie dann archiviert, sondern dass der Geist Gottes weiterwirkt. Und durch dieses Wort unseren Willen, unser Denken, auch unsere Gefühle verändert und wir zu fröhlicheren, zufriedeneren, dankbaren Menschen werden. Das wünsche ich mir persönlich und uns allen am Ende dieses Briefes und am Anfang dieser Touchdown-Predigt. Wir leben ja in einer sehr ungewissen, in einem gewissen Sinne auch ziemlich dunklen Zeit. Viele Christen sind davon überzeugt, dass wir dem großen Abfall und dem absoluten Endzeitchaos entgegengehen. Und da glaube ich, brauchen wir die ständige Erinnerung daran, dass Jesus Christus immer noch Sieger ist, egal was noch alles weltpolitisch passieren wird, egal wer dieses Land, unser schönes Baden-Württemberg, im Landtag regieren wird. Unsere Politiker mögen überfordert sein. Und unsere Lebensumstände manchmal belastend. Aber Gott steht nicht daneben und ringt die Hände, weil er nicht weiß, was er machen soll oder wie das Ganze enden wird. Nein. Unser Gott ist das fröhlichste Wesen im Universum. Selbst dann, wenn er noch Gericht ausüben muss, bleibt er das fröhlichste Wesen im Universum. Und er behält die Kontrolle über diese Welt, auch über unser kleines Leben. Und deshalb können wir uns freuen an unserem Gott, wir können uns freuen aneinander, in unseren Beziehungen, ja auch an unserem Leben, egal wie die Umstände sind. Das hat uns Paulus im Philipperbrief ganz deutlich vor Augen geführt. Und deshalb habe ich eigentlich diese ganze Predigtreihe unter dieses Motto gestellt: Ermutigung zur Freude am Herrn und aneinander. Letzte Woche las ich folgende Worte von G. Chempel Morgan, dem ehemaligen englischen Evangelisten und Theologen. Die passen sehr gut auch in unsere Zeit hinein, was er da sagt, und untermauern eigentlich gut die Botschaft des Philipperbriefs. Übrigens, G.C. Morgan war ein guter Freund von Spurgeon und er predigte etliche Jahre in der bekannten und berühmten Westminster Chapel. Dieser Mann, er erlebte den Ersten und auch noch den Zweiten Weltkrieg. Er starb 1945, also als der Krieg noch nicht zu Ende war. Also er lebte in einer sehr dunklen Zeit Europas und überhaupt dieser Welt. Er schreibt Folgendes. Er sagt, ich habe absolut kein Mitleid mit Menschen, die mir erzählen, dass unsere Tage heute die dunkelsten sind, die die Erde jemals gesehen haben. Die Zeit, in der wir leben, kann einen schon erschrecken. Aber man kann die nicht vergleichen mit den Bedingungen der Welt, in die Jesus hineinkam. Die Historiker sprechen da von der Pax Romana und machen viel Aufsehens von der Tatsache, dass überall Frieden herrschte. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass dieser römische Frieden das Ergebnis der Tatsache war, dass die ganze Welt brutal niedergeknüppelt und zur Unterwerfung gezwungen worden war, zur Unterwerfung unter die eine zentrale Macht. Trotz dieser Bedingungen ist der beherrschende Ton dieser Briefe, Paulusbriefe, die ja die Erfahrungen der Urgemeinden widerspiegeln, ein Ton des Triumphs. Die schlimmen und schrecklichen Fakten und Umstände sind damit nicht aus dem Blick. Im Gegenteil, sie begleiten all das geschilderte Geschehen. Die Menschen gehen ihren Weg und begegnen diesen Tatsachen, dass Depressionen oder Niedergeschlagenheit die Oberhand gewinnen. Sie geben sich dem Pessimismus nicht hin. Immer haben sie einen siegreichen Ton in ihren Aussagen. Das ist die Herrlichkeit des Christentums. Wenn ich je in die Versuchung komme, zu denken, dass die Religion heute nahezu gestorben ist, dann geschieht das nur, wenn ich auf jammernde Christen höre, die zum Beispiel sagen, alles ist verkorkst und böse oder alles läuft den Bach runter. Oh, seid bloß still. Denkt neu darüber nach, schaut wieder genau hin. Urteilt nicht nach den Umständen, die ihr im Augenblick erlebt, sondern urteilt nach den ewigen Dingen unseres Evangeliums und unseres Gottes. Und das ist genau das, was die Leute damals taten. Ich hoffe, der Philipperbrief hat uns neu angeregt, etwas genauer hinzuschauen und nicht nach den Umständen des Augenblicks zu urteilen, sondern nach den Wahrheiten des Evangeliums, nach den ewigen Dingen. Wenn wir das gelernt haben, werden wir nicht uns in unserem Pessimismus vergraben und nur noch schwarz sehen, sondern wir können uns freuen und fröhlich sein in unserem Herrn. Das vielleicht noch so zusammenfassend zu diesem Brief. Lasst uns jetzt hören, was uns Paulus in den letzten Versen sagen will. Und bei einem Flug ist es meistens so, wenn das Flugzeug gelandet ist, dann rollt es noch eine Weile, bis es dann am Gate zum Stehen kommt. Meistens werden die Passagiere dann schon etwas unruhig. Sie wollen schon ihre Sachen zusammenpacken. Einige denken an ihre Anschlussflüge, andere an die Begegnungen mit ihren Verwandten oder Freunden. Keiner genießt wirklich. Ich bin überzeugt, dass kein Teil des Wortes Gottes unnütz ist. Und wenn Paulus seinen Brief, übrigens alle seine Briefe, wie es damals üblich war, mit Grüßen und einem Segenswunsch abschließt, dann sind diese Worte genauso vom Heiligen Geist inspiriert wie der Rest des Briefes. Lass uns also die Verse 21 bis 23 lesen. Da heißt es: Grüßt jeden einzelnen Heiligen in Christus Jesus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Heiligen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen oder die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Paulus beendet also sein Schreiben an die Philipper mit Grüßen und einem Segen. Was können wir aus diesen, ich nenne es mal einfach, fröhlichen Grüßen entnehmen? Erstens sprechen diese Grüße von einer echten Verbundenheit der Geschwister miteinander. Grüßt jeden einzelnen Heiligen in Christus Jesus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Was ist das Geheimnis dieser engen Verbundenheit, dieser Gemeinschaft, die auch über die Grenzen hinaus spürbar und erfahrbar ist? Nun, offensichtlich besteht diese Verbundenheit unter Heiligen. Schon am Anfang des Briefes hatte Paulus die Geschwister aus Philippi Heilige genannt. Sein Brief war an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi gerichtet. Und jetzt in seinem Schlusswort spricht er wieder von den Heiligen, und das zweimal sogar. Diese Begriffe Heilige oder Heiliger, der Begriff Heiliger, der sorgt ja in unserer Zeit oft für Verwirrung. Erst letzte Woche las ich in der Zeitung, dass Mutter Teresa am 4. September vom Papst heilig gesprochen werden soll. Nach katholischer Lehre wird jemand durch den Papst nach entsprechender Prüfung heilig gesprochen, der entweder, das habe ich auch nachgelesen, bin ich gewusst, entweder das Märtyrium erlitten hat oder mindestens zwei Wunder vollbracht hat oder dabei war oder durch ihn irgendwie diese Wunder geschehen sind. Und jetzt hat man festgestellt, ja, da ist ein Mann tatsächlich geheilt worden, als Mutter Teresa da war. Das war dann das zweite Wunder, das attestiert wurde sozusagen. Jetzt kann man oder will man die Frau heilig sprechen? Es ist also eine Liturgie in der katholischen Kirche, hat liturgische Bedeutung. Und wer heilig gesprochen wurde, zu dem darf man beten und um seine Fürbitte bei Gott beten. Diese Lehre finden wir aber nicht in der Bibel. Sie ist Dogma der römisch-katholischen Kirche. Darin unterscheiden wir Protestanten uns auch von der katholischen Kirche, weil wir das anders sehen. Und wir sehen es anders, weil wir das nicht in der Bibel finden. Paulus grüßt am Ende seines Briefes also alle Heilige und meint damit alle Gläubigen in Philippi. Übrigens, mehr als 60 Mal verwendet er diesen Begriff in seinen Briefen und meint damit jedes Mal ganz normale Christen. Nun, was macht uns alle hier, liebe Geschwister, wenn wir Jesus Christus kennen, zu Heilige? Das Wort bedeutet abgesondert sein. Auf uns angewendet, abgesondert sein für etwas, für Gott. Die Bibel sagt uns, dass unser dreieinige Gott dreimal heilig ist. Das heißt, er ist absolut abgesondert. Er ist getrennt. Von was denn? Von allem Bösen und von aller Sünde. Und da müssen wir denken, hoppla, aber wir sind das nicht. Er ist so absolut anders als wir. Wir sind Heilige in Christus Jesus. Dieter Bonhoeffer hat das in dem Satz, oder mit dem Satz zusammengefasst: Christliche Gemeinschaft heißt Gemeinschaft durch und in Jesus Christus. Es gibt keine christliche Gemeinschaft, die mehr und keine, die weniger wäre als diese. In und durch Jesus Christus gehören wir jetzt schon zur Familie Gottes und der Vater sieht uns als heilig an, auch wenn wir eigentlich noch in einem gewissen Veränderungsprozess uns befinden, in diesem Heiligungsprozess, in diesem Prozess, durch den uns der Heilige Geist von innen nach außen verändert, damit wir Jesus ähnlicher werden. Denn wir müssen alle mit Paulus sagen, so wie er das tut in Philipper 3, Vers 12, wir sind noch nicht am Ziel der Christusähnlichkeit. Da befinden wir uns sehr wohl noch auf dem Weg. Aber wir setzen alles dran auf diesem Weg, um ans Ziel zu kommen. Jetzt, nachdem Jesus Christus von uns Besitz ergriffen hat. Christen sind also Heilige und Sünder zur selben Zeit, wie Luther das sagte. Simul justus et peccator. Aber auch wenn wir noch nicht das Ziel erreicht haben, wurde uns durch den Glauben die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Jesu Christi angerechnet. Der Heilige Geist nennt uns Christen, also im Neuen Testament, Heilige, nicht weil wir jetzt alle einen Heiligenschein tragen, sondern weil die Heiligkeit unseres Erlösers, die Heiligkeit unseres Herrn Jesus Christus uns zugerechnet wurde, uns zugeschrieben wurde. Als wir zu Gott umgekehrt sind, als wir uns bekehrt haben, wurden nicht nur unsere Sünden vergeben, sondern wir haben auch eine neue Natur, eine neue Identität bekommen, weil Jesus in unser Leben kam. Und im Grunde ist diese Formel in Christus die kürzeste Beschreibung eines Menschen, der sein Leben Jesus anvertraut. Deshalb sind wir Heilige in Christus Jesus. Übrigens, diese Formulierung in Christus, sie kommt im Neuen Testament 196 Mal vor. Nur zum Vergleich, ich glaube, ungefähr ein Dutzend Stellen sprechen über das Abendmahl, ungefähr 30 über die Taufe. Wenn wir bedenken, wie viele Streitigkeiten es wegen diesen zwei Themen gab im Laufe der Kirchengeschichte. Es wird nicht so viel gestritten oder es wird zum Teil gar nicht so richtig beachtet, was das bedeutet, in Christus zu sein. Und da haben wir wirklich eine Fülle von Bibelstellen. Das hat mich wieder beeindruckt. Paulus verwendet dieses in Christus 164 Mal in seinen Briefen. Und allein im Philipperbrief kommt in Christus oder auch im Herrn, was im Grunde das Gleiche bedeutet, 19 Mal vor. Und dieser Gruß, den wir gerade betrachten, das ist die 19. Stelle, wo in Christus oder im Herrn vorkommt. Und genau das macht unsere Verbundenheit und Gemeinschaft aus, liebe Geschwister. Paulus konnte schreiben, grüßt jeden einzelnen Heiligen in Christus Jesus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Heiligen hier schicken euch Grüße. Und diese Grüße, sie zeugen von einer echten Verbundenheit der Geschwister untereinander. Möchte ich ganz persönlich fragen, fühlst du dich angesprochen, wenn Paulus einen Brief an die Heiligen schreibt, an die Heiligen in Fullingen schreibt? Denn dieser Brief, den wir in den letzten 9 Monaten durchgenommen haben, ist nicht nur an die Heiligen in Philippi, sondern auch an die Heiligen in Fullingen geschrieben. Wir dürfen uns sehr wohl persönlich angesprochen fühlen. Gehörst du schon zu diesen Heiligen? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Kannst du sagen, ja, ich weiß, dass Jesus Christus auch für meine Sünde am Kreuz gestorben ist. Ich habe seine Errettung angenommen. Ich gehöre zu ihm. Auch ich bin in Christus und fühle mich verbunden mit allen, die zu Christus und in Christus sind. Ich wünsche mir sehr, dass jeder von uns hier das ohne Vorbehalte sagen kann, egal ob jung oder alt. Mich hat auch beeindruckt, dass Paulus hier schreibt, grüßt jeden einzelnen Heiligen. Er sagt nicht nur, grüßt alle von mir oder grüßt die Gemeinde am Sonntag. Er sagt, grüßt jeden einzelnen Heiligen in Christus Jesus. Und das verstehe ich so. Paulus möchte, dass jeder von diesem Brief hört und seinen Gruß in Empfang nimmt. Wenn er den Brief an die EFG Fullingen gerichtet hat, oder wenn der Brief an die EFG Fullingen gerichtet wäre, und wir würden ihn empfangen, dann würde ich ihn hier am Sonntag lesen. Das haben wir ja getan, diese letzten 9 Monate sozusagen. Und dann müsste ich eigentlich, oder irgendein Ältester, ein Leiter der Gemeinde, jedem Einzelnen von euch die Hand geben und sagen, Friedemann, der Apostel lässt dich grüßen. Katja, herzliche Grüße vom Apostel Paulus. Dina, du hast den Brief gehört, du hast ihn vernommen, der Apostel lässt dich grüßen. Thomas, einen ganz persönlichen Gruß vom Apostel Paulus. Jeder einzelne von euch wird gegrüßt. Diese letzten Grüße, sie unterstreichen noch einmal, welche innige Beziehung der Apostel zu der Gemeinde in Philippi hatte. Ob sie sich nun alle kannten oder nicht, sie fühlten eine tiefe Verbundenheit, trotz großer geografischen Distanz. Und ich bin absolut sicher, der Paulus schreibt diese Grüße hier nicht nur so inflationär, so nach dem Motto, naja, das gehört sich so, das ist Sitte, nein. Diese Grüße am Ende des Briefes erinnern uns, dass die Gemeinschaft der Heiligen, die Verbundenheit der Gläubigen ein ganz besonders außergewöhnliches Vorrecht ist. Ein Christ kann nicht sein Leben in Isolation zu anderen Christen oder Gläubigen führen. Das geht nicht. Denn in Christus gehören wir zu dieser einen Gemeinschaft, zu diesem einen Leib, zu der Gemeinde. Und ich finde, gerade die Kultur des Grüßens drückt eine innige Gemeinschaft und ein ehrliches Interesse am Wohlergehen des anderen aus. Und letztlich durchzieht genau diese Botschaft auch den ganzen Brief. Wir freuen uns an Christus, an unserem Herrn, an unserem Erlöser, der sich so erniedrigt hat, der uns die Versöhnung gebracht hat und der aber jetzt erhöht wurde und beim Vater ist und uns vertritt und vor dem jedes Knie sich einmal beugen muss und beugen wird. Die Botschaft dieses Hymnus in Philipper 2. Wir freuen uns an Christus und in Christus, in unserem Herrn, freuen wir uns auch aneinander. Und wir können das nur, wenn wir die Einheit in der Gemeinde bewahren, wenn wir die Gesinnung des Christus haben und in Demut den anderen höher achten als uns selbst. Lieber zwei. Nun, die Grüße am Ende dieses fröhlichen Briefes zeugen nicht nur von einer echten Verbundenheit der Geschwister, sondern sie bezeugen letztlich auch die Kraft des Evangeliums. Und das ist das Zweite, was wir hier noch sehen können. Grüße, die die Kraft des Evangeliums bezeugen. Denn Paulus fügt hier einen sehr ermutigenden Satz hinzu. Er schreibt, auch alle anderen Heiligen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Oder wörtlich, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Ich kann mir vorstellen, die Geschwister in Philippi, die waren schon besorgt, wie es wohl mit dem Missionsdienst des Apostels weitergehen würde, wenn er jetzt da im Gefängnis als Gefangener in Rom ist. Und wir erinnern uns vielleicht noch, gleich am Anfang des Briefes, in Kapitel 1, hat er ihnen schon geschrieben, dass seine Gefangenschaft kein Hindernis für das Evangelium ist. Ganz im Gegenteil, seine Fesseln hatten sogar noch zur Förderung des Evangeliums beigetragen. Denn die ganze kaiserliche Garde, die wusste nun Bescheid, dass eine Gefangenschaft wegen Christus sei. Nun ist es natürlich eine Sache, ob das Evangelium nur gehört wird. Und es ist eine andere, ob es auch wirklich angenommen wird. Mit diesem letzten Grußwort in seinem Brief ermutigt Paulus die Geschwister, indem er ihnen im Grunde mitteilt, ihr lieben Philipper, das Evangelium hat triumphiert. Das Evangelium kennt keine Grenzen. Es kann die unüberwindlichsten Mauern durchdringen. Es kann sogar die reichen, die es versuchen auszurotten. Ihr Lieben, sogar im Haushalt des Kaisers gibt es Heilige, gibt es Gläubige. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass eure Gaben und eure Gebete nicht vergeblich sind, Frucht bringen. Welch eine ermutigende Aussage über die Kraft des Evangeliums steckt doch in diesem Grußwort drin. Sogar Menschen, die im Dienste Neros standen, dieses irren, wahnsinnigen, bösen Kaisers, waren Christen geworden. Das können Soldaten, Sklaven oder Freie, ja, vielleicht sogar Mitarbeiter der römischen Verwaltung gewesen sein. Es gibt eine Legende, die sogar besagt, dass Neros Frau, während ihr Mann sich außerhalb der Stadt befand, die christliche Botschaft des Evangeliums gehört hat und ihr Leben Jesus schenkte. Als Nero das erfahren hat, dass seine Frau nun auch Christin geworden sei, habe sein Zorn keine Grenzen mehr gekannt. Ich weiß nicht, wenn der Geschichte ein gewisser Wahrheitsgehalt zugrunde liegt, kann es gut sein, dass dieser Umstand vielleicht dann zu dem schnellen Entschluss führte, Paulus umzubringen, ihn enthaupten zu lassen. Wir wissen nicht, ob das so war. Aber eines steht fest. Das Evangelium hat trotz Widerstand gesiegt. Und ich werde es nie vergessen, wie wir nach der Revolution in Rumänien damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gerade 1990 war es, wie wir dann nicht nur Hilfstransporte dahin gebracht haben, sondern auf der Straße, auf dem großen Ring in Hermannstadt, konnten wir evangelisieren. Wir konnten das Evangelium verkünden in den großen Kulturhäusern, wo vorher nur kommunistische Propaganda gepredigt wurde, konnte frei das Evangelium gesagt werden. Und die Hallen waren voll, die Leute sind gekommen. Sie waren hungrig, nach so einer Zeit der Dunkelheit das Evangelium wieder zu hören. Und ich weiß noch, sogar auf meinem alten Gymnasium, da hatte man uns erlaubt, während der Pause Traktate zu verteilen. Dort, wo noch Monate vorher ein kommunistischer, antichristlicher Diktator geherrscht hatte und überall sein Bild dominierte, in allen öffentlichen Gebäuden, in den Schulklassen, in den öffentlichen Hallen, überall hing er. Sein Bild meine ich natürlich. An diesen Orten wurde plötzlich das Evangelium verkündigt. Verrückt, oder? Das ist die Kraft des Evangeliums. Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Jesu nicht besiegen. Mit dem heutigen Sonntag, ist ja Palmsonntag, beginnt die Passionswoche. Am Karfreitag werden wir wieder die Passionsgeschichte lesen und uns das nochmal vor Augen halten, was es Jesus gekostet hat, uns diese Botschaft zu bringen, diese Botschaft, diese befreiende Botschaft. Wir werden uns das vor Augen halten. Und mich begeistert das jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke. 30 Jahre nachdem Jesus gekreuzigt wurde, was wir am Karfreitag feiern, und am nächsten Sonntag natürlich seine Auferstehung, 3 Tage später ist er auferstanden. 30 Jahre danach hatte eine kleine Gruppe verfolgter Christen die frohe Botschaft des Evangeliums bis zum Kaiser nach Rom gebracht. Und bis heute wundern sich die Historiker, wie das möglich war, dass aus einem kleinen Kreis von 12 verängstigten Menschen, die sie Apostel nannten in Jerusalem, eine solche Geschichte entstehen konnte. Ohne Radio, ohne Fernsehen, ohne Facebook, ohne Autos, ohne Flugzeug und sehr wohl ohne Gewalt. Wie sich eben der Islam verbreitet hat oder verbreitet wurde. Nein, diese Botschaft der Liebe von Jesus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, hat sich wie ein Feuer ausgebreitet bis nach Rom. Wir wissen, wie es möglich war. Nicht durch menschliche Kraft war es möglich, sondern durch die Kraft des Geistes Gottes, der das Evangelium bestimmt. Ich sagte anfangs, heute machen sich viele Christen Sorgen, was wohl mit Deutschland und Europa in der nächsten Zukunft passieren wird. Und es ist nicht wegzusprechen und schön zu sprechen. Der moralische Werteverfall im christlichen Abendland ist offensichtlich. Viele Entwicklungen auf dem Gebiet der Ethik, der Familienpolitik, die Gender-Mainstream-Ideologie, die scheinen nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die Moral ist egal, Hauptsache es macht Spaß, das ist so die Devise. Und doch bin ich absolut davon überzeugt, die ganzen antichristlichen Kräfte, die sich verstärkt gegen Gottes Wort und Gottes Ordnungen aufbäumen, können letztlich die verändernde Kraft des Evangeliums von Jesus Christus nicht eindämmen. Das ist die Herrlichkeit des Christentums, wie G.C. Morgan das so schön in dem Anfangszitat sagte. und uns ermutigte, nicht den Schwarzsehern aufzusitzen. Gott ist in der Lage, an den dunkelsten Orten dieser Welt Sünder zu sich zu ziehen und seine Gemeinde zu bauen. Und deshalb wollen wir uns freuen und alle unsere Sorgen abgeben und Gott vertrauen. Dazu wurden wir auch aufgefordert in diesem Brief. Er wird sein Reich bauen durch die Kraft des Evangeliums. Und schließlich wünscht Paulus den Geschwistern aus Philippi die Gnade des Herrn Jesus Christus. Ein Segensgruß, der uns Gottes Gnade versichert. Das ist der letzte Satz des Briefes. Denn ohne diese Gnade, das heißt die unverdiente, schenkende Zuwendung Gottes, können wir nicht mehr leben. Wir sind darauf angewiesen. Nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern jeden Tag beschenkt uns Gott mit dem, was wir nie verdient haben und nie verdienen können. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Liebe Geschwister, Gnade sollte für uns, die wir die Gnade Gottes erfahren haben, immer noch ein atemberaubendes Wunder sein. Und ich sage ganz bewusst Wunder, denn ich glaube, Gnade ist ein Wunder. Gnade ist das Unerklärlichste, aber es ist auch das wirksamste und mächtigste Ding auf dieser Welt. Und je länger ich auf dem Weg der Nachfolge bin, desto mehr bin ich überzeugt, nichts erfasst und verändert die Seele eines Menschen mehr als die Macht der Gnade. Der tiefste Grund unserer Rettung ist die Gnade Gottes, die begründet ist in der Liebe Gottes. So hat das Paulus immer wieder in seinen Briefen verkündigt. Und schon im Grußwort am Anfang dieses Briefes wünscht er den Philippern, wünscht er uns Gnade. Und jetzt am Ende des Briefes, im Abschiedsgruß sozusagen, noch einmal Gnade. Liebe Geschwister, Gott beschenkt uns doch mit Gnade täglich. Durch den Herrn Jesus Christus haben wir mittels des Glaubens beständig Zugang zu der Gnade. Wir sind in die Gnade hineingekommen und leben jetzt beständig darin. Und wenn wir fragen, ja, wie sieht das denn konkret aus, dann denke ich, können wir da eine ganz lange Liste anführen. Gnade ist, dass Gott uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt und uns erlöst hat in Jesus Christus. Gnade ist, dass wir nun seine Kinder sind. In Christus können wir aber Vater zu Gott sagen. Gnade ist, dass wir als erlöste Kinder Gottes zu einer Gemeinschaft gehören, zur Gemeinde, die Jesus hier schon auf diesem Weg zum Ziel Jesus groß machen soll in dieser Welt. Und diese Berufung, die ist ein großes Geschenk und sollte nicht wie eine schwere Last empfunden werden. Gnade ist auch, ja, Gnade ist sehr wohl auch, dass er uns gesund erhält. Gnade ist, dass wir uns an Gott und auch aneinander jeden Sonntag hier erfreuen können, dass wir uns am Leben erfreuen dürfen. Gnade ist es, dass wir sehen, Gott hat so viel Schönes in unser Leben hineingelegt, was nicht nur zweckmäßig, sondern auch schön ist, uns zur Freude. Erleben wir gerade, wie schön langsam die Natur wieder erwacht. Habt ihr schon die Blumen gesehen, die Krokusse, die Schneeglöckchen? Dass wir uns an der Schöpfung erfreuen können, weil wir wissen, dahinter steckt ein genialer Schöpfer. Das ist Gnade. Der Schöpfer hat uns mit Gnade beschenkt und der Erlöser hat uns mit Gnade beschenkt. Und man könnte die Liste noch weiterführen. Gnade ist auch, wenn man erleben darf, wie man in der Familie Glück erfährt. Gnade ist, wenn man erleben kann, dass die Kinder eine Beziehung zu Jesus haben und dem Herrn nachfolgen wollen. Gnade ist, wenn man weiß, auch heute noch hat man die Möglichkeit, mit seinen Händen zu arbeiten. Man hat einen Job. Wenn du morgen ins Geschäft gehst, geh nicht grießgämig hin. Es ist Gnade, dass du diesen Job hast. Gnade ist es, wenn Gott die Kraft schenkt, Dinge zu schaffen, die wir selber uns nicht immer zutrauen. Gnade ist es, wenn man, so wie mein Schwiegervater, nach einem langen Leben in Frieden versöhnt mit Gott sterben darf. Gnade ist, dass wir diesen Gott kennen dürfen. Gnade, das sind Gottes unendlich viele Liebeserweise, die unser ganzes Leben bestimmen und beschenken. Und als Menschen, die Jesus Christus lieben, nehmen wir in diesem Leben nicht alles selbstverständlich, sondern wir wissen um Gottes Gnade Tag für Tag. Und möge Gott es schenken, dass wir mit den Augen unseres Herzens die vielen Gnadengeschenke Gottes immer wieder erkennen. Dieser Tag hier ist ein Tag der Gnade, ein Geschenk Gottes an uns, an dem wir uns am Gott erfreuen und auch in der Gemeinschaft aneinander. Lass uns also diese Predigtreihe mit einem dankbaren und ich hoffe sehr wohl auch mit einem fröhlichen Herzen abschließen. Denn ohne diese Segenszuwendung von Gott, seiner Gnade, ich sage es noch einmal, können wir nicht mehr leben. Und lasst uns nicht müde werden, uns gegenseitig und auch unsere Mitmenschen von Gott her segnend das zu wünschen, was wir und sie von Gott her wirklich brauchen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns den Philipperbrief geschenkt hast. Wir haben ihn gemeinsam betrachtet in den Predigten, in den Hauskreisen. O Herr, was für ein ermutigender Brief. Danke, Heiliger Geist, dass du Paulus inspiriert hast, diese Worte zu schreiben. Und wir dürfen sie auch heute im 21. Jahrhundert als Einzelne und auch als Gemeinde annehmen, persönlich annehmen. Herr, und mein Wunsch ist es für mich, für uns alle hier, dass das nicht nur Worte geblieben sind, sondern dass dein Geist diese Worte jetzt in unserem Leben weiter nachklingen lässt. Herr, dass wir dein Wort anwenden. Wir wollen nicht nur vergessliche Hörer sein, sondern auch wirklich Menschen, die durch das lebendige Wort verändert werden. Und in diesem Wort hast du uns so klar gesagt, dass wir uns, egal wie die Umstände sind, egal wie dunkel die Nacht ist, uns an dir erfreuen sollen. Ja, noch mehr, dass wir auch aneinander die Gemeinschaft genießen sollen und aneinander uns erfreuen sollen. Das wollen wir verinnerlichen, Herr. Und danke auch für dieses Wort, dieses Grußwort am Schluss, das wir heute betrachtet haben, wo wir nochmal sehen konnten, was Gemeinschaft in Christus Jesus wirklich bedeutet und wie die Kraft des Evangeliums triumphierer wird und wie sehr wir auch abhängig sind von deinem Segen. Und mit deinem Segen wollen wir in die nächste Woche gehen, in die Passionswoche. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jeden Einzelnen berührst und uns noch einmal ganz groß machst und kostbar machst, das Erlösungswerk von Golgatha und die triumphale Auferstehung das Herzstück des Christentums sozusagen. Herr, wir wollen diese Woche bewusst erleben in Gemeinschaft mit dir. Das ist mein Wunsch für mich, für uns alle. Im Namen Jesu. Amen.